ARD Sounds.
Die sind da ganz schön wummerig unterwegs. Auf dem Nachbargrundstück, kann ich ja kurz mal sagen, hier im schönen Schleswig-Holstein, da fahren gerade zwei Bagger und sind so das Pendant zu uns. Wir das sind so, so die galanten Gärtner.
Das
und
kann man
da
so
sind
sagen.
So die groben Bagger, die das Erdreich öffnen und da richtig hart rumbaggern.
Genauso schaut es aus. Aber manchmal müssen ja auch bestimmte Maßnahmen mit großem Gerät erfolgen. Und wir sind dann quasi die Zarten im Garten immer noch, die dann dafür sorgen, dass das Grün schnell nachwächst.
Ja, wir gehen da eher mit der kleinen Schaufel los, während die Bagger da die riesigen Schaufeln haben. Wobei einer hat eine kleine, einer hat einen großen, also ein bisschen wie wir, ein kleiner Gärtner, ein großer Gärtner. Aber wir sind ein bisschen galanter und, boah, konstruktiver unterwegs. Also schon mal sorry, dass das hier heute ein bisschen anders klingt als sonst. Wir würden euch auch lieber Vogelgezwitscher und leichtes Graben liefern. Aber hier sind heute zwei von den Baggern unterwegs. Wir haben aber dafür ein umso galanteres Thema. Wir sprechen heute nämlich über...
Über die sogenannten Päonien. Das sind Pfingstrosen. Und Päonien oder das Wort Päon beschreibt dann sozusagen abgeleitet aus der griechischen Mythologie die Pfingstrosen. Und darum wollen wir uns heute kümmern.
So nämlich, und das ein bisschen weniger wurmerig als die beiden Bagger auf dem Nachbargrundstück.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Wir wollen heute also über die Pfingstrose schnacken. Und das machen wir bei Im grünen Bereich, dem NDR Garten-Podcast. Und wenn ihr euren Garten liebt und mehr daraus machen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Weil wir euch durchs Gartenjahr begleiten. Welcher Apfel ist pflegeleicht? Wann geize ich Tomaten aus? Welche Pflanzen haben wir zuletzt in den Garten gestellt? Wir beantworten eure Fragen. Und das Beste, jetzt gibt's wieder wöchentlich eine neue Folge in der App ARD Sounds.
So, und wenn wir gerade schon bei wir sind, dann kann ich es ja kurz erwähnen. Wir sind in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Sami Schauki, meine grüne Päonienseele, meine Pfingstrosen-Gärtnerseele an meiner Seite. Genau.
Und dann lass uns doch gleich mal die Frage beantworten. Welche Pflanze hat sich Thomas Balzer zuletzt in den Garten gestellt?
Also ich habe mir ganz viele neue Tomaten gegönnt. Auch alte, samenfeste Sorten. Ich bin mal gespannt, wie die so werden. Und ich habe mir eine neue Geraniumsorte gekauft, also einen Storchschnabel, weil ich einige Lücken im Beet füllen musste. Und da bin ich mal gespannt, wie die sich jetzt entwickeln werden.
Ja, siehst du, Tomaten waren es bei mir auch. Aber ich habe auch noch zwei Lupine geholt. So heißen die, glaube ich, diese Prachtkerzen, könnte man fast sagen. Die eine habe ich mitten in Frauenmantel gepflanzt. Und das sieht total schick aus, weil man so einen Teppich aus Frauenmantel hat, wo eine... In dem Fall aprikotfarbene Lupine herausragen.
Kontrastiert unglaublich schön. Ich habe auch gerade noch gedacht, auch diese Farbharmonie in deinem Garten, also mehr geht nicht.
Ja, aber weißt du, was fehlt? Eine richtig schöne Pfingstrose.
Richtig.
Und deshalb wollen wir heute auch ganz viel über die schnacken. Und da hast du aber gesagt, ey, da beginne ich mit einem Tipp, wo man sich ganz viele schöne Pfingstrosen anschauen kann.
Wir haben nämlich einen oder zwei, muss man sagen, tolle Gartenanlagen, parkähnliche Gartenanlagen in, im Norden Deutschlands. Ich fange an in Schleswig-Holstein mit dem Arboretum im Baumpark Ellerhoop-Tiensen. Arboretum ist ja ein Baumpark und da gehören auch Strauchpfingstrosen, baumartig wachsende Pfingstrosen rein, neben den klassischen Staudenpfingstrosen. Und die größte Sammlung an Strauchpfingstrosen europaweit oder eine der größten Sammlungen gibt sicherlich im Arboretum dort zu schauen. Um die Pfingstzeit traumhaft schön bis in den Juni hinein. Echt lohnenswert und genau das Gleiche gilt auch für die vielen, vielen angepflanzten Pfingstrosen im Park der Gärten. In Bad Zwischenahn. Das war ja mal eine ehemalige Landesgartenschau. Und dieser Park ist in seiner vollen Blütenpracht erhalten geblieben und für mich einer der schönsten Parks deutschlandweit, die es gibt. Diese zwei Tipps würde ich mit auf den Weg geben. Wer sich mit dem Thema Päonien, Pfingstrosen beschäftigt, kommt an diesen herausragenden Garten, Parkanlagen nicht vorbei.
Welch Ritterschlag von dir.
Ja, muss man einfach sagen. Schöner geht's nicht. Da kann man sich jeden Urlaub irgendwo anders sparen. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah. Und da ist man im Norden so gut aufgehoben, mehr geht nicht.
Du hast mir ja vorgeschwärmt von der Pfingstrose. Das ist so eine ganz besondere Pflanze. Ich habe sie ja selber auch schon mal gesehen. Aber wann und wo kann ich sie denn im Garten nutzen und wie sollte man sie vielleicht auch einsetzen? Und beschreib sie mal so ein bisschen den Leuten, die vielleicht keine Idee von ihr haben.
Also man muss einfach sagen, das ist eine der schönsten Gartenpflanzen, die es gibt. Eine der ältesten auch noch, die besticht durch richtig imposante Blüten. Man kann sagen, so um die Pfingstzeit von Mai bis Juni in der Regel. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Mythologie ganz kurz am Rande nochmal zu sprechen kommen. Sie stand und steht nicht nur nach wie vor für Liebe, Reichtum, Schönheit, Weiblichkeit und Glück. Das sagt ja schon alles aus.
Ja, mehr will man ja gar nicht.
Genau. Und was das aussagt, erfordert einen ganz besonderen Stand im Garten, also Standort. Und der muss natürlich unbedingt sonnig sein. Er sollte auch so sein, dass die Blüten, die oftmals riesig sind, besonders gut zur Geltung kommen und dass die Insekten, die die oftmals ungefüllten Blüten sehr zu schätzen wissen, auch gut daran kommen. Und wir brauchen auch noch die passenden Begleitpflanzen, auf die kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist das, was die Päonie, ich nutze jetzt wieder den botanischen Namen, wirklich lieben. Und der Boden sollte auf jeden Fall wie immer bei vielen Gartenpflanzen wasserdurchlässig sein. Staunässe mag sie gar nicht. Und schwach saure Lehmböden mit so einem pH-Wert von, ja, also Säuregrad des Bodens, 5,5 bis 6 sind ideal. Und wir brauchen langfristig gedacht unbedingt einen Standort, wo die Pflanze alt werden kann. Wo sie sich mit ihrer wahren Pracht, und die entfaltet sich erst nach den zweiten, dritten Standjahren, entfalten kann. Sie werden sehr alt und brauchen durchaus manchmal auch schon 130 cm Platz, auch in die Breite. Und wir brauchen da auch 1,5 Quadratmeter Fläche, mindestens 1 Meter mal 1 Meter, damit sie wirklich gut zur Geltung kommt. Das muss man von vornherein berücksichtigen.
Okay, also wir brauchen Platz, wir brauchen guten Boden darunter, nährstoffreich, keine Staunässe, hast du schon gesagt. Und dann kann ich sie pflanzen und habe ab sofort Spaß mit ihr oder auf was muss ich da noch achten?
Gut, dass du es nochmal ansprichst. Auf die optimale Pflanztiefe müssen wir unbedingt achten. Das heißt also, zu tief weggepflanzt bedeutet, dass die Blütenbildung oftmals erst später einsetzt. Also von daher nicht, ich nenne das immer beerdigen, sondern wirklich nur ganz flach in den Boden einarbeiten. Das gilt für die Strauchpfingstrosen nicht. Die müssen ein bisschen tiefer weggepflanzt werden. Aber für die Staudenpfingstrosen, die meisten von uns kennen, zu tief gepflanzt bedeutet eben oftmals keine gute Blüte. Das gilt auch, wenn zu wenig Sonne da ist. Da muss man wirklich unbedingt dran denken. Und auch auf eine nach Möglichkeit nicht zu stickstoffbetonte Düngung, eine Handvoll Hornspäne mit dem Mutterboden reinzutun ins Pflanzloch ist optimal. Und dann wird sie sich im Laufe der Zeit zu einer der prächtigsten Gartenpflanzen entfalten. Das ist dann garantiert.
Siehst du, und deshalb wollte ich dir im vergangenen Jahr schon pflanzen, hatte dir ja aber gesagt, dass ich noch unsicher bin, wo ich sie hinpacken würde. Und das hast du mir gesagt, warte lieber noch ab, bis du den finalen Standort hast, weil du sagtest damals, das erinnere ich nämlich noch, umsetzen mögen sie gar nicht.
Genau so ist es. Und jetzt im Frühling haben wir ein sehr starkes Wurzelwachstum und dadurch kann die Pfingstrose gerade jetzt unter idealen Frühlingsbedingungen und Feuchtigkeit schnell Wurzeln bilden, wächst besser an. Und wir haben ja im Norden nicht unbedingt milde Lagen, die das Wachstum fördern. Wenn wir die hätten, könnten wir sie im Herbst pflanzen. Wenn das passiert und noch gute Pflanzerde verwendet wird, steht einer gesunden, prachtvollen Entwicklung gar nichts mehr im Wege.
Und wie ist das winterhart? Ist sie wahrscheinlich schon, ne? Weil sonst könnte sie ja nicht alt werden.
Genau so ist es. Sie ist absolut winterhart und braucht auch in jungen Jahren nicht großartig Schutz. Da kann eigentlich kaum was passieren. Man braucht halt wirklich nur ein bisschen Geduld. Und wenn sie dann erstmal eingewurzelt ist, passiert in der Regel nachher gar nichts mehr.
Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, was der Grund sein könnte, warum sie nicht blüht. Aber vorher habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und da ist auch etwas, was in jungen Jahren noch ganz zart war und in alten Jahren dann immer besser wurde. Und zwar Udo. Der Podcast über Udo Lindenberg, der geht um das Leben des Rockers der Nation, wie er schon in Kindertagen davon geträumt hat, raus aus der Provinz zu kommen und Ruhm und Reichtum und große Erfolge zu feiern, aber dann natürlich konfrontiert wurde mit Ängsten, mit Alkohol und trotzdem hat dieser Künstler sich da noch rausgekämpft. Also es wird geredet über Udo, wie aus dem kleinen Jungen mit den Ängsten der größte Rockstar Deutschlands wurde und wie man ein Leben zwischen Exzess und Erneuerung lebt. Das erfahrt ihr alles im Podcast. Udo findet ihr in der App ARD Sounds. Könnt ihr auch super beim Pflanzen einer Pfingstrose hören. Was so ein bisschen witzig ist, wir haben bisher ja fast immer gesagt, die Pfingstrose, die Pfingstrose. Dabei gibt es ja gar nicht die Pfingstrose, sondern es gibt die Pfingstrosenarten.
Mhm. Wir können grob unterteilen in die sogenannten Stauden-Pfingstrosen. Da haben wir die botanischen Namen Peonia officinalis, die chinesische Pfingstrose, Peonia lactiflora, also das ist die chinesische Pfingstrose, und die Hybriden, die Bauernpfingstrosen, die wir ja auch aus unseren klassischen großen landwirtschaftlich geprägten Regionen so kennen. Und die haben eben eine ganz besonders imposante Blüte von Mai bis Juni. Und von daher sind sie eigentlich aus unserer Region gar nicht mehr wegzudenken. Und das andere, was man viel weniger kennt, das sind dann eben die sogenannten Strauchpfingstrosen, die besonders bienenfreundlich sind, gerade wenn sie umgefüllt sind. Da haben wir die botanischen Namen Peonia sulfruticosa und Peonia roccii, Peonia lutea und auch Peonia delavayi, die wird als Baumpfingstrose genannt. Und wir haben auch nochmal, das ist was ganz besonders Verwirrendes, sozusagen eine Kreuzung aus beiden, aus staudig wachsenden und aus strauchartig wachsenden Pfingstrosen. Die gibt es eben auch noch, die Schönheit eben von beiden vereinen. Das ist wirklich sehr imposant und schön. Alle sind sie aber sonnenverliebt, das muss man wirklich sagen. Und sie gelangen wirklich mit relativ geringem Aufwand zu wahren prachtvollen Schönheiten im Garten. Das gilt eben für beide genannten Gruppen oder für die drei, muss man ja sagen. Weiter geht es dann aber auch nochmal mit den sogenannten Wildarten, die oftmals unterschätzt sind, aber besonders schick sind. Sie sind widerstandsfähig, ideal für den pflegeleichten, bienenfreundlichen Garten und sind auch für Menschen geeignet, die sagen, ich brauche in meinem nachhaltig gestalteten, bienenfreundlichen, insektenfreundlichen Garten einfach mal so einen besonderen Eyecatcher. Dem seien diese Pflanzen empfohlen, die es bei jedem Staudengärtner eigentlich seines Vertrauens zu kaufen gibt und in gut ausgewählten Baumschulen natürlich auch. Da gerne mal nachfragen und schauen. Und wenn man sich vorher, das ist wirklich mein Tipp, die Pflanzen, die Sorten, die Arten und Sorten in den Schauarten, in den Schauparks angeguckt hat, dann weiß man auch, wie sie blühen. Dann braucht man nicht auf irgendwelche Bilder Rücksicht nehmen, die man in den Katalogen sieht, sondern weiß man, das möchte ich zu Hause haben, das ist so schön. Und dann ist man schockverliebt und wird sich diese Pflanzen in den Garten setzen.
Okay, also fasse ich nochmal zusammen. Es gibt im Prinzip vier verschiedene Arten von Pfingstrosen, die Stauden.
Mhm.
Da hast du gesagt, das ist der Klassiker, pflegeleicht, winterhart. Das
ja.
Finde ich jetzt schon mal sehr gut. Die Sträucher, mhm. Ganzjährig sichtbar, hast du da, glaube ich, gesagt. Besonders mhm. Große und schöne Blüten.
Mhm.
Aber die sind wahrscheinlich auch dadurch, dass sie das ganze Jahr über da sind, sind auch ein bisschen anfällig. Also das klingt ja so, als könnten die dann auch, oder als würden die, ja, verholzen?
Ja, das kann man so sagen. Also diese Kreuzungen und primär aber auch die Strauchartigen sind schon sehr robust und standfest und überzeugen durch außergewöhnliche Blütenfarben. Und die Stauden haben, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ansprechen, die ziehen ja im Winter komplett ein, wie man das kennt von Stauden. Mhm. Das sind ja auch Klassiker für Blumenbeete, die manchmal aber auch so ein bisschen Unterstützung brauchen, indem man sie dann auch ein bisschen im Blumenbeet versorgt mit Rank, mit Stützhilfen, dass sie, wenn sie gerade regennass sind, nicht so häufig und sich so schnell auseinanderbrechen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied, wo man gerade jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen sollte. Aber auch das ist überhaupt kein Problem. Und mit den passenden Begleitpflanzen, auf die wir noch eingehen, entfalten die ihre wahre Schönheit, also die staudig wachsenden, eigentlich besonders gut.
Es klingt aber eigentlich so, als würde ich mir eher eine Wildart in den Garten stellen, die so pflegeleicht ist. Dann muss ich da ja gar nicht viel tun.
So ist das.
Wenn die in der Wildnis überlebt, dann überlebt sie auch in meinem Garten. Das ist
absolut. Aber man muss eben auch sagen, auch die strauchartig wachsenden werden steinalt. Sie kommen oftmals auch naturnah rüber. Das sind aber auch wirklich Pflanzen für ganz besondere Liebhaber. Das darf man nicht vergessen. Aber ich würde auch sagen, mit den Wildarten ist man schon in vielen Bereichen wunderbar aufgehoben.
So, dann haben wir jetzt die Arten durchgesprochen, dann müssen wir jetzt noch zur Pflege kommen.
Mhm.
Jetzt ist ja im Prinzip der Frühling, was muss ich da bei denen machen?
Wir sollten auf jeden Fall an eins denken, es ist in vielen Regionen immer noch sehr trocken gewesen. Auch wenn wir jetzt naja, zum Teil nennenswerte Niederschläge gehabt hätten. Wir brauchen schon eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit, damit sich der Dünger, den wir nach Möglichkeit in Form von Kompost eingebracht haben, den wir mit Mutterboden und Hornspänen gemischt haben, denn die brauchen eigentlich gar nicht viel anderen Dünger, damit sich dann aber die Nährstoffe trotzdem entfalten bzw. so im Boden auflösen, in Anführungsstrichen, dass sie von der Pflanze gut aufgenommen werden können. Das ist wichtig. Wir brauchen aber auch im Garten noch die passenden Umgebungspflanzen, an die müssen wir auch nochmal denken. Und wir sollten unbedingt daran denken, wenn wir sie gepflanzt haben, dass wir ab und zu auch nochmal ein bisschen Unterstützung dahingehend bieten, dass sie nicht umknicken. Wir haben starke Frühlingswinde gehabt oftmals und diese großen Blütenknospen, die sich entfalten, brechen auch schon mal leicht um. Daran müssen wir denken. Wenn wir zu schwere Böden haben, sollten wir ja auch noch mal ein bisschen Drainage mit einarbeiten. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und wir müssen unbedingt ab dem zweiten Jahr nach der Pflanzung daran denken, dass wir so einen Staudendünger unterstützend einsetzen, Bio-Staudendünger, dass die Pflanzen sich dann auch einfach aufgrund ihrer Blütenschwere, das sind ja große Blüten, nicht so mager darstellen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Nährstoffe. Ansonsten müssen wir gar nicht viel tun. Rückschnitt ist nicht unbedingt empfehlenswert. Wir können allerdings eins machen, wenn wir noch im Spätsommer eine zweite Blüte haben möchten, dann können wir sie kurz vorm ersten Blütenhöhepunkt wenige Zentimeter über dem Boden zurückschneiden. Und damit sie dann wieder kraftvoll austreiben, brauchen sie eine Düngergabe. Und dann kommt die Blüte im Spätsommer auch nochmal, aber nicht ganz so üppig wie zu Pfingsten. Das ist das, was wir jetzt berücksichtigen sollen.
Muss man im Sommer sonst noch irgendwas beachten? Also natürlich, du hast es schon gesagt, die ist auch durstig, also viel gießen. Was sonst noch?
Gießen, bei Trockenheit auf jeden Fall gründlich, verblühtes entfernen. Zum Spätsommer kann man nochmal Kalium betont, die Pflanzen ernähren. Das fördert auch die Blüte im kommenden Jahr. Im Herbst gerade vielleicht auch Pilzkranke, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, Triebe bodennah zurückschneiden und das Laub entsorgen, über die Biotonne am besten. Und im Winter ist gar keine besondere Pflege nötig, das ist auch schon mal gut zu wissen. Niemals zu stickstoffbetont ernähren, sondern nach Möglichkeit, wie schon angesprochen, Kompost oder organischen Dünger, den wir mit Mutterboden gemischt haben, das reicht der Pflanze aus. Stickstoff macht die Pflanzen anfällig für Blattsauger, für auch Pilzkrankheiten. Und die Pflanze braucht eigentlich gar nicht so viel, auch wenn sie so aussieht, und kommt dann auch gesünder durch den Frühling und den Sommer.
So, dann fasse ich das nochmal kurz zusammen. Wir sind ja einmal quasi durchs ganze Jahr gegangen. Ja. Im Frühling leicht düngen, vielleicht noch stützen und eventuell gucken, ob da hier so ein kleiner schleimiger Kriecher, wie er da unten ist.
Ja.
Die Schnecken, dass sie da nicht so rangehen.
Unbedingt.
Im Sommer gründlich gießen, verblühte Blüten entfernen, hast du gesagt. Und gegebenenfalls düngen und im Herbst Stauden bodennah zurückschneiden und das Laub entsorgen. Und im Winter, naja, da macht man ja eh nicht viel. Genießen.
Richtig. Und aber auch nicht zu früh zurückschneiden zum Herbst, sondern nur, wenn was krank ist. Fertig. Und dann wird man wirklich jahrelang, jahrzehntelang Spaß an diesen tollen Pflanzen haben.
Und krank ist auch das Thema, aber wir atmen vorher einmal durch und dann erklärt Thomas euch, wie ihr ihn vor Krankheiten schützt und die Gegner stopft. So viel Liebe, wie Thomas jetzt in diese Pflanze gesteckt hat, da wollen wir doch sicher gehen, dass sie auch gut geschützt ist. Mhm. Und deshalb möchte Thomas uns jetzt nochmal erklären, wie ihr Krankheiten verhindert und Gegner stoppt. Fang doch mal an mit den typischen Krankheiten, die dafür sorgen, dass unsere Pfingstrose nicht aufgeht.
Ich beginne mal mit dem, was auch unseren Erdbeeren zu schaffen macht, mit Grauschimmel. Botrytis kommt relativ häufig an den eben genannten Pflanzen und auch querbeet durchs Garten, ja an vielen anderen Pflanzen vor. Das ist wichtig zu wissen, dass die Knospen und Triebe faulen durch feuchte Witterung, durch dichten Stand und einfach dadurch, dass die Pflanze nicht rechtzeitig abtrocknen kann. Da sollten wir dran denken, dass wir befallene Triebe einfach entfernen, dass wir für Durchlüftung sorgen, dass wir auch nicht zu viel Umgebungspflanzen mit einbinden, die ja eigentlich auch ganz schön sind, die aber oftmals auch dichte Pflanzenteppiche bilden und die verstärkt zur Grauschimmelbildung beitragen können. Also ein paar Zierlauche, Iris, Lupinen, Heiligenkraut, Frauenmantel, das ist alles okay, aber es darf nicht zu dicht werden. Und in der Regel reicht es aus, wenn man dann so betroffene Stellen ausschneidet. Wir finden auch noch Blattflecken, das sind braune Flecken auf dem Laub. Die sind meist harmlos, sehen unschön aus und werden auch einfach nur rausgeschnitten. Schlimmer ist es mit den sogenannten Wurzelfäulen, die durch Staunässe entstehen können. Darum, wie eben schon gesagt, nur gut trainierte, gut durchlüftete Böden wählen und gegebenenfalls Drainage einarbeiten. Dann haben wir auch kein Problem mit Wurzelfäule. Sollte sie entstehen und die Pflanze stirbt ab, müssen wir sie ohnehin entsorgen. Das ist leider so, aber diese sogenannte Wurzelfäule tritt sehr häufig nicht auf bei diesen genannten Päonien. Wenn wir Ameisen auf Knospen sehen, nichts Böses bei denken. Ameisen haben wir ja häufig, das sind Lästlinge im Garten. Ich spreche jetzt nicht von den roten und anderen Waldameisen, aber die sind völlig harmlos und die finden wir einfach deshalb, weil auf den Blütenknospen so ein süßlicher Belag Pflanzensaft auf die Ameisen wartet. Die finden das total klasse und möchten sich daran ergötzen. Nicht schlimm,
kann ich nachvollziehen.
Kann man mit leben, wir mögen ja auch süße Dinge. Die Schnecken hattest du schon angesprochen, die fressen besonders gern die frischen Triebe, frühzeitig kontrollieren, absammeln. Und ein Punkt ist eigentlich auch noch sehr wichtig. Wir hatten ja in diesem Jahr einen sehr kalten Witterungsverlauf mit den Eisheiligen, mit immer wieder einzughaltenden Frösten, die den jungen Austrieb beschädigt haben. Auch an Nadelgehölzen, an Laubgehölzen, überall. Und darum sollte man immer dran denken, bei den noch knospigen Pflanzen, dass wir dann auch ein Vlies bereithalten zum Abdecken. Und sowas kann auch noch im Rahmen der sogenannten Schafskälte im Juni sich ereignen. Darum bei Frostgefahr abdecken und dann sollte man damit eigentlich, und das gilt besonders jetzt in diesem Fall für junge Pflanzen, danach sollte man aber keine großartigen Schwierigkeiten mehr haben.
Damit haben wir jetzt die Gegner schon mal bekämpft. Und jetzt hast du gesagt, du hast noch ein paar wichtige Tipps, die du wirklich noch mal einzeln herausstellen möchtest, mit denen wirklich selbst jemand mit zwei linken Händen wie ich im Garten eine Pfingstrose groß bekommt.
Unbedingt. Also die Pflanztiefe ist oftmals ganz wichtig. Das gilt ja nicht nur für Stauden und Gehölze, sondern auch für viele andere Pflanzen. Während man die Staudenpfingstrose flach wegpflanzen sollte, lieber etwas zu flach als zu tief, ist es wichtig, dass man die Strauchpfingstrosen oder die Baumpfingstrosen nach Möglichkeit etwas tiefer in den Boden hineinbringt. Daran sollte man wirklich unbedingt denken und dann wachsen die auch richtig gut an. Darauf ist unbedingt zu achten. Bitte beim Pflanzen auch keinen frischen Mist oder zu viel Stickstoff, auch keinen mineralischen Dünger einarbeiten. Das fördert die Blattmesse. Die wachsen mastig vor sich hin, werden aber wenig Blüten bilden. Und genau die wollen wir ja auch haben.
Wir wollen ja Blüten und nicht einfach nur grün haben. Ja.
Eben. Und seitliche Knospen sollte man gerne auch mal bei den Staudenpfingstrosen entfernen. Wir wollen dadurch doch Hauptblüten haben, die einfach kräftiger sind, die sich deutlich hervorheben. Und das kann man dadurch erreichen, wenn wir die Pflanzen für den Schnitt verwenden. Wir finden ja auch jetzt bei ganz vielen Blumenläden, bei Floristen auch Päonien für die Vase. Wenn wir das zu Hause haben beziehungsweise schneiden wollen für die Vase, dann müssen wir die Knospen dann schneiden, wenn die recht weich sind. Man findet in der Literatur die Angaben, die müssen weiß sein wie Marshmallows. Ne? Wenn die sich so anfühlen, dann kann man sie knospig schneiden.
Aber nicht die Kinder reinbeißen, das heißt es.
Mal gucken, wie sie schmecken. Nein, die sind schwachgiftig, bitte um Gottes Willen, nein. Und man sollte auf die passenden Kombis im Beet achten, denn dadurch unterstützt man quasi ihre besonders schöne Blüte. Das heißt also, wir brauchen aber auch Pflanzen, die sich unterordnen, wie bei den Rosen, die nicht zu dominant die Schönheit der Päonien sozusagen überlagern. Und da gehören dann Pflanzen dazu wie Storchschnabel, Frauenmantel und Wollziest. Iris, du hast schon Lupinen angesprochen, die kommen auch gut zur Geltung. Und wenn man die dann quasi als Pflanzenpartner dazusetzt, dann wird die Schönheit unterstrichen, ohne dass sie dazu in Konkurrenz treten. Das ist eigentlich optimal. Wir sollten darauf achten, wenn wir uns auch in Schaugärten in bestimmte Sorten verliebt haben, dann sind es oftmals alte Sorten und die sind robuster und manchmal auch duftintensiver als moderne Züchtung. Da ist es schwierig, die Sorten zu bekommen, aber der Baumschuler des Vertrauens wird sie schon besorgen können. Und unbedingt darauf achten, sollte man sich entscheiden, auf doch eher schwereren Böden die Päonien anzupflanzen, dass wir dann das Pflanzloch mit Sand oder Kies verbessern. Und dann kann in der Regel gar nichts mehr passieren.
So, also wenn ihr diese Tipps beachtet, dann habt ihr eine richtig schöne Pfingstrosenblüte.
Und das könnt ihr jetzt auch noch machen.
Wir haben jetzt schon so viel über das Pflanzen von wunderschönen Pflanzen gesprochen, was ja aber jetzt eigentlich auch schon, ja, ne, ich will nicht sagen durch ist, aber was wir jetzt schon relativ viel gemacht haben. Aber du hast gesagt, wichtig ist es jetzt auch noch, dass man nicht nur pflanzt, sondern den Pflanzen auch noch mal was mitgibt. Klar, das kann man einerseits mit Dünger machen, man kann sie aber auch anderweitig stärken und schützen. Und da hast du gesagt, da gibt es doch auch was im Garten, was den einen oder anderen eigentlich stört, was dafür aber super eingesetzt werden kann.
Brennnesseljauchen selbst hergestellt sind eine feine Sache, auch wenn sie manchmal ein bisschen müffeln. Aber sie sind doch so wichtig als organischer Dünger und als naturnahe Begleiter, um die Pflanzen gesund zu ernähren. Und das Gleiche gilt auch für Ackerschachtelhalmsud. Wenn man die Pflanze sowieso schon im Garten hat, auch an Standorten, wo man sie loswerden möchte, dann kann man doch aus der Not eine Tugend machen und dann einfach sich einen Sud daraus herstellen. Und wir müssen daran denken, dass wir Pflanzen, die jetzt oftmals auch vielleicht noch krank sind oder von Blattlauskolonien befallen sind, das Thema hatten wir auch schon in dem Podcast, dass wir da regelmäßig nachgucken und die jungen Triebe, die oftmals ja am stärksten von Blattläusen besiedelt werden, dass wir die einfach rausschneiden. Und dass wir auch die Nützlinge fördern. Ich habe auch bei dir wieder entdeckt, genau wie bei mir, da sind so viele Nützlinge im Garten. Also hier sind Florfliegen, Marienkäfer, Schwebfliegen sowieso. Dass wir dafür sorgen, dass wir eine ausgefeilte, naturnahe Bepflanzung haben, dass sie Rückzugsmöglichkeiten haben. Und dann werden im Prinzip die Schädlinge, die wir als Schädlinge bezeichnen, auch schnell parasitiert oder aufgefressen. Also eine ausgewogene Pflanzung. Die ist jetzt wichtig, also eine naturnahe, schöne Pflanzung, damit auch Blattläuse zum Beispiel nicht überhand nehmen. Das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall empfehlen würde. Und bitte dran denken, dass man das Vlies, was wir eben schon angesprochen haben, nicht zur Seite legt. Es schützt ja nicht nur vor Frost, sondern Gemüseschutznetze zum Beispiel auch vor dem Auftreten von Schädlingen, dass sie da ihre Eier gar nicht an den jungen Pflanzen ablegen können. Daran bitte jetzt denken.
Du hast ja gerade den Ackerschachtelhalmsud erwähnt. Mhm. Was brauche ich dafür?
Wir brauchen natürlich die oberirdischen Pflanzenteile vom Schachtelhalm. Die Rhizome breiten sich nach unten sehr stark aus. Davon brauchen wir ein bisschen Grünmasse, die wir dann einfach mit Wasser aufbereiten.
So, das genaue Rezept könntet ihr jetzt eh nicht mitschreiben. Deshalb gibt es da einfach mal den Tease auf den NDR-Ratgeber. Da habe ich nämlich vorhin gesehen, gibt es den Artikel Brennnesseljauche herstellen und als Biodünger verwenden oder aber auch den Artikel Ackerschachtelhalmsud schützt und stärkt Pflanzen. Also wie immer, der Tipp: einmal in den Ratgeber gehen und dann könnt ihr euch da die richtigen Inspirationen holen.
Jo, da steht schon so viel, mehr geht nicht.
Und deshalb packen wir euch das nochmal unten als Link in die Shownotes. So, und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen schon gemacht. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben rund um das Thema Garten, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit eine Mail schreiben und zwar an
garten@ndr.de.
Ist aber oft gar nicht nötig, wenn man einfach in den Ratgeber surft, weil die eigentlich die meisten Sachen schon toll bildlich und unterstrichen von unseren Podcasts nochmal aufbereiten. Das ist, finde ich, immer ein richtig tolles Angebot. Also wenn man da reingeht, das ist kein Discounter, das ist ein Deluxe-Supermarkt mit 1A-Bedienung und noch einer freundlichen Tresenkraft sozusagen. Also
in der Tat.
Der Weg in den Ratgeber ist auch für Profis wie Thomas regelmäßig noch angesagt. Also das kann man definitiv immer machen. Und was ihr auch machen könnt, ist nächste Woche wieder reinhören, denn in der nächsten Folge, da geht es um die Pflanzen, die nach den Eisheiligen ins Beet können. Und da werden Ralf und Martina über viele schöne Gewächse sprechen. Mir haben sie mitgegeben als Stichwort, zum Beispiel über das Thema Dahlien.
Auch hübsch. Ja, und absolut.
Und die Folge findet ihr bereits jetzt schon in der App ARD Sounds. Das ist meiner Meinung nach die beste Plattform, um Podcasts, aber auch das Radioprogramm aller ARD-Sender zu empfangen. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann erst hier. So. Und wir sind jetzt langsam durch, haben viel über die Pfingstrose gesprochen. Auch der Bagger hat das Nachbargrundstück ziemlich kräftig umgegraben. Mhm. Ich sag mal so, eine Pfingstrose würde ich da jetzt nicht unbedingt hinpacken.
Nee.
Aber man muss ja immer erst mit rohen Kräften walten, bevor man filigran werden kann.
So ist das. Also Bodenverdichtung ist das Schlimmste, was passieren kann im Garten. Das muss erstmal aufgebröselt werden. Aber das ist eine extra Folge wert.
Die machen wir dann aber nicht mit dem Bagger. Das würden wir auch mit einer feinen Grabegabel machen oder mit einem kleinen Spaten. Also so ein Gerät wie da drüben, das brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber Respekt an alle, die mit so einem großen Bagger umgehen können.
Ja.
Ich hätte viel zu viel Angst, damit was kaputt zu machen. Ich bin ja schon mit dem Spaten im Garten vorsichtig.
Ja.
Deshalb, also ich muss, wenn ich nachher irgendwann nochmal die Tomaten rausbringe, das will vorsichtig gemacht werden.
Das gelingt mit unseren grünen Daumen, glaube ich, ganz gut.
Ja, ich bin vorsichtig optimistisch und sage schon mal vielen Dank an Thomas Balzer, den Pfingstrosenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, für deine Tipps, für deine Tricks und die Unterstützung, die du den Hobbygärtnern mitgegeben hast, damit sie schöne Pfingstrosen in ihrem Garten haben werden. Und ich glaube, mit den Sachen, die du uns heute erzählt hast, hast du einen Schlüssel mitgegeben, mit dem jeder diese Aufgabe erfüllen kann.
Herzlichen Dank und es war mir eine Ehre, mit dir diese prachtvolle Staude einfach mal oder man muss ja auch sagen, Gehölz in den Vordergrund rücken zu dürfen. Also traumhaft. Ich freue mich immer über den Frühling mit dir. Das ist einfach Vollendung.
Und erst recht mit einer schönen Pfingstrose.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.